The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 27. Juli.
Danke. Ich bitte euch, in den hinteren Bereich zu gehen. Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden.
Was für ein bitteres Ende für den Christopher Street Day am Samstagabend in Berlin. Aber das ist das Ergebnis, wenn bei Law and Order beides nicht funktioniert. Weder Law noch Order. Wenn man die Berliner Justiz, die ja nicht zum ersten Mal durch ihre wissentliche Schläfrigkeit und eine vorsätzliche Sorglosigkeit aufgefallen ist, mit nur einem Wort zu beschreiben hätte, dann wäre es wohl dieses Saustall. Saustall, ja, das klingt grob, aber die Verhältnisse sind höflicher nicht zu beschreiben. Sehenden Auges ließ man die Zeitbombe ticken und wartete regelrecht darauf, dass es knallt. Unklar war eigentlich nur das Datum und die Zahl der Toten. Der in Berlin geborene Islamist Abdul Balut war beim Christopher Street Day am Samstagabend mit einem weißen Citroën durch den Tiergarten gefahren. Als Amokfahrt. Vorsätzlich, brutal, tödlich. Eine Frau starb, 29 Personen wurden teils schwer verletzt. Der Täter flüchtete, die Veranstalter brachen den Christopher Street Day unverzüglich ab. Am Sonntagabend wurde der Täter von der Polizei dann ausfindig gemacht, und zwar in einer Gartenlaube in Berlin-Spandau. Laut Bild kam es zu einem Schusswechsel. Der Täter war anschließend tot. Aber Balut war kein Unbekannter, sondern ein Gefährder, der sich unter den Augen der Behörden offenbar in Richtung Islamismus immer weiter radikalisiert hatte. Diese Mutwilligkeit, mit der die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger gering geschätzt werden, ist hart. Hart zu ertragen, wenn man die jetzt vom Generalstaatsanwalt, zwar vom Berliner Generalstaatsanwalt, öffentlich gemachten Fakten einsieht, dann hat man das Gefühl eines veritablen Behördenversagens. Und zwar eines Behördenversagens mit Ansage. Der 21-jährige Täter Abdul Balut war in Deutschland geboren, aber an keinem einzigen Tag seines Erwachsenenlebens war er integriert. Sein ganzes Tun und Treiben richtete sich gegen diese Gesellschaft und ihre Ordnung. Das, was der Berliner Generalstaatsanwalt da gestern Abend mitteilte, erzählt die Geschichte eines multiplen Versagens deutscher Staatlichkeit. Hier nur ein Auszug aus der Mappe des Generalstaatsanwalts. Abdul Balut wurde schuldig gesprochen, im September 2019 auf dem Schulhof einer Berliner Oberschule einen Schüler geschlagen zu haben. Im Februar 2022 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten und dort das Jugendschöffengericht Abdul in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Körperverletzung sowie räuberischer Erpressung. Am 12. Mai 26 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten, ebenfalls das Jugendschöffengericht Abdul Balut, in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft wegen der Verbreitung einer schwer staatsgefährdenden Gewalttat, in einem Fall zur Jugendstrafe von einem Jahr und 10 Monaten. Der Innenminister sagte am gestrigen Morgen dazu:
Es hat in Berlin eine Verurteilung gegeben zu einem Jahr und 10 Monate Haft. Diese Verurteilung wurde auf Bewährung ausgesetzt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.
Eine Radikalisierung hatte sich längst vorher angedeutet. Das Amtsgericht Tiergarten wusste schon 2025, dass der junge Mann den Wunsch entwickelt hatte, sich dem Islamischen Staat und dessen bewaffneten Kampf anzuschließen. So soll er am 20. Mai 25 vom Flughafen Berlin-Brandenburg über die Türkei in den Libanon ausgereist sein, um von dort aus nach Syrien zu gelangen, um sich dem IS anzuschließen. Im Libanon soll er dann zu mehreren Personen Kontakt aufgenommen haben, die möglicherweise Mitglieder des IS waren. Und dann am 24. Juli 25 wurde er festgenommen im Libanon und befand sich dort in Untersuchungshaft. Ein Militärgericht verurteilte ihn unter anderem wegen Anstiftung zu religiösen und konfessionellen Konflikten zu 3 Monaten Haft. Tja, und dann die Haftentlassung. Und was tut Abdul Balut nach der Haftentlassung am 17. November 1925? Er kehrt nach Deutschland zurück und wurde dann aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen und befand sich wieder mal in Untersuchungshaft. Das Gericht setzte ihn dann allerdings auf freien Fuß und stellte bei dieser Entscheidung darauf ab, dass er sich in diesem Verfahren in Deutschland ja bereits fast 6 Monate in Untersuchungshaft befand, sowie 3 Monate in Haft im Libanon gewesen war. Und das alles hat das Gericht berücksichtigt. Außerdem, dass er in der Hauptverhandlung überwiegend geständig sich eingelassen und vom IS distanziert hatte. Na dann, die beteiligten Staatsorgane wollen offenbar nicht einsehen. Der sozialpädagogische Ansatz der Resozialisierung und der alte juristische Grundsatz des in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, das beides funktioniert nicht bei fanatisierten Täterkreisen. Da darf es gar keinen Zweifel geben. Fazit: Die Tat vom Christopher Street Day ist nicht die Einladung dazu, Vielfalt zu beenden, sondern Vielfalt neu zu denken. Law and Order und die bunte Gesellschaft sind keine Gegensätze, sondern müssen zusammen gedacht werden. Oder wie der Philosoph Karl Popper in seinem berühmten Toleranzparadoxon festhielt, Zitat: Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Ex-FDP-Justizministerin, und Frau Professor Frauke Brosius-Gersdorf, Verfassungsrechtlerin, haben für The Pioneer über das Reizthema schlechthin debattiert, über die Leihmutterschaft. Auszüge daraus gibt es gleich.
Wenn der Staat es verbietet, und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dazu wird mich natürlich auch Ihre Einschätzung sehr interessieren, dann ist das für mich ein Eingriff in die Grundrechte von Menschen.
Sie erfahren, wie Sie ab sofort morgens um 5 schon informiert werden zu allem, was relevant ist für die internationalen Kapitalmärkte. Und dann freuen wir uns über das Comeback des Jahres. Ein Comeback in der deutschen Tierwelt. CSU-Chef Markus Söder stimmte am Abend im ZDF-Sommerinterview versöhnliche Töne an, als es um Jens Spahn ging nach der großen Leihmutter-Debatte.
Er hat aber für sich eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war, dass ihm das eine wichtiger war als das andere. Es ist eine Priorität, die man manchmal auch treffen muss im Leben. Davor habe ich Respekt. Er hat dann die Entscheidung so getroffen. Und die gilt es dann auch zu respektieren.
Spahn und sein Mann sind mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden. In Deutschland ist das Prozedere verboten, aber der Reimport des Kindes aus den USA wiederum ist ganz legal. Politisch hatte Jens Spahn als Unionsfraktionschef die Leihmutterschaft allerdings stets abgelehnt. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis. Es gab große Aufregung. Spahn trat zurück, vom Fraktionsvorsitz zumindest mal. Aber das Thema Leihmutterschaft, das bleibt. Es ist komplex, denn es tangiert gesundheitliche, rechtliche und natürlich auch ethische Fragen. Meine Kollegin Katrin Kessler, Juristin von Hause aus, hat sich dem Thema genähert. Und zwar durch eine Debatte mit 2 anderen Juristinnen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ehemals Justizministerin der FDP, und Frau Professor Frauke Brosius-Gersdorf, Verfassungsrechtlerin an der Universität in Potsdam. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sieht die Leihmutterschaft kritisch. Frau Brosius-Gersdorf befürwortet eine Liberalisierung unserer heutigen Gesetze. Das Gespräch gibt es zum Lesen auf unserer Seite. Hier jetzt eine kleine Kostprobe. Erstmal der Take von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, warum sie dezidiert als Liberale gegen die Liberalisierung ist.
Die Leihmutterschaft wirft viele Fragen auf. Und das sind nicht nur rechtliche Fragen, wo es auch ganz schwierig ist, Lösungen wirklich umfassender Art zu finden, sondern natürlich auch moralisch-ethische, aber auch emotionale Aspekte. Und all das zusammen hat bei mir zu der Haltung geführt, dass ich bei der Leihmutterschaft-Regelung, also sie erlauben in Deutschland, unter welchen Bedingungen auch immer, ich sag mal, skeptisch, zurückhaltend und eigentlich ja auch ablehnend bin, anders als meine Partei, die noch im Wahlprogramm 2025 sich für eine altruistische Leihmutterschaft ausgesprochen hat und da eben Position bezogen hatte.
Frau Brosius-Gersdorf, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hat jetzt schon mal anklingen lassen, warum sie nicht dafür ist, die Leihmutterschaft in Deutschland zu liberalisieren. Sie haben sich jetzt in den vergangenen Tagen in den Medien auch öffentlich dazu geäußert, dass sie eine Liberalisierung oder jedenfalls eine Debatte über eine Liberalisierung befürworten würden. Was ist es, was Sie antreibt? Wieso sehen Sie es anders?
Also zunächst mal stimme ich Frau Leuthäuser-Schnarrenberger komplett darin zu, dass das eine hochschwierige Frage ist, die viele rechtliche Aspekte hat, natürlich auch ethische Aspekte. Ich als Verfassungsrechtlerin kann und möchte sie nur aus rechtlicher Sicht beurteilen, das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was Frau Leuthäuser-Schnarrenberger gesagt hat. Ja, man darf dazu gerade in der politischen und gesellschaftlichen Debatte unterschiedliche Auffassungen vertreten. Das ist ganz wichtig, ja. Aber wenn Sie mich als Verfassungsrechtlerin fragen, dann beurteile ich es so. Ich fange mal einen Schritt vorher an, weil ich finde, der kommt in der Debatte etwas zu kurz. Wir sprechen über das Verbot der Leihmutterschaft. Wir haben aber auch ein Verbot der Eizellspende in Deutschland. Ja, da braucht man keine Leihmutter, sondern da spendet eine Frau ihre Eizellen einer anderen Frau, die damit ein Kind bekommen möchte. Wir haben gleichzeitig seit Jahrzehnten eine Erlaubnis, eine Legalisierung der Samenspende. Hier sehe ich wirklich keinen nachvollziehbaren Grund, der diese Ungleichbehandlung rechtfertigt. Denn aus Sicht des Wohl des Kindes macht es keinen Unterschied, ob es mit einer Eizellspende oder mit einer Samenspende gezeugt wurde. Und natürlich ist eine Eizellspende mit den größeren medizinischen Risiken und körperlichen Belastungen verbunden als eine Samenspende. Aber ehrlich gesagt halten die sich in Grenzen und rechtfertigen es nicht einer Frau. Und jetzt kommt für mich die ganz große Voraussetzung, das gilt für die Leihmutterschaft genauso, die sich hierfür freiwillig, selbstbestimmt, mit autonomem Willen handelt, entscheidet für eine Eizellspende oder eine Leihmutterschaft. Wenn der Staat das verbietet, und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dazu wird mich natürlich auch Ihre Einschätzung sehr interessieren, dann ist das für mich ein Eingriff in die Grundrechte von Menschen. Man hat keinen Leistungsanspruch darauf, ein Kind zu bekommen. Aber wenn sich zwei Menschen, ich nenne sie jetzt mal die Wunschmutter und die potenzielle Leihmutter, sich freiwillig, autonom entscheiden, dass sie diesen Schritt gemeinsam gehen möchten, dann ist das erstmal, wenn der Staat das verbietet, ein Grundrechtseingriff.
Ich denke, Frau Brosius-Gersdorf, dass Sie wirklich einen ganz entscheidenden, wichtigen Punkt ansprechen. Es geht darum, in welchem Umfang kann in bestehende Grundrechte, zu denen die Selbstbestimmung der Frau natürlich gehört. Das ist Ausdruck ihres Rechts auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, in vielen Grundrechten, in unterschiedlichen Aspekten eben auch enthalten, eingreifen. Und der Staat braucht immer eine Legitimation, Freiheitsentfaltung des Einzelnen auch zu begrenzen. Das ist die grundlegende Regelung in unserem Grundgesetz. So verstehen wir eben unsere Grundrechte. Bin ich voll bei Ihnen? Und dann kommen wir zu dem ganz wichtigen Schritt. Wie will man ausgestalten, dass es eine freie, autonome, selbstbestimmte Entscheidung der Frau ist, die nicht von wirtschaftlicher Not, von anderen Aspekten geprägt ist, so dass es eben eine Begrenzung der Freiwilligkeit und der autonomen Entscheidung in dieser Situation gibt. Da kann man natürlich ganz viel aufschreiben. Und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu pragmatisch als jemand, der früher sich intensiv mit Gesetzgebung und dann mit der Umsetzung in Realität befasst hat. Dass hier eine altruistische Regelung sein sollte, das war ja auch das Einzige, worauf sich die Expertenkommission, die interdisziplinär besetzt war, während der Ampelzeit geäußert hat, dass es also natürlich nur erfolgen dürfte ohne Kommerzialisierung, also Bezahlung für das Austragen. Natürlich müssen Kosten übernommen werden, die entstehen, selbstverständlich. Und sogar die Expertenkommission hat gesagt, nur wenn ein verwandtschaftliches oder enges freundschaftliches Verhältnis besteht, dann könne man an eine Ausgestaltung der Leihmutterschaft denken. Und das sind doch schon wieder Aspekte, die mich dazu bringen, zu sagen, also wir begeben uns da auf ein ganz, ganz schwieriges Terrain, wenn wir eben nicht im weiten Umfang Leihmutterschaft preisgeben, freigeben. Ich folge im Grundsatz Ihrer Argumentation, dass wir genau diese Rechte auch in den Blick sehr ernsthaft nehmen müssen. Dann kommen wir in ganz, jetzt sage ich salopp, schwieriges Unterholz, wenn wir uns in rechtliche Regelungsbereiche begeben. Und das führt mich dazu, dass ich am Ende vielleicht nicht, wie es sich so ganz grundlegend liberal anhören mag, doch eher in größter Zurückhaltung bei Gesetzgebung zum Erlaub der Leihmutterschaft befinde, aber Ihre Auffassung teile, was die Eizellenspende angeht. Das ist wirklich nicht zu begründen, warum wir Samenspende erlauben und Eizellenspende nicht.
Und dann hat sich Katrin nochmal an die Potsdamer Verfassungsrechtlerin, an Frau Professor Brosius Gersdorf gewandt.
Was ich mich frage, ist, es ist ja nicht so, dass der Staat in keinem anderen Bereich einschränken würde, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Es gibt zum Beispiel Arbeitsschutzgesetze. In anderen Bereichen schränkt der Staat auch die Vertragsfreiheit und auch die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ein. Warum sagen Sie, das widerspricht aber dem Menschenbild, das Grundgesetz uns vermittelt, oder eigentlich auch dem Staatsbild?
Natürlich, man muss sich da jeden Fall einzeln angucken. Der Staat darf in die Freiheit von Menschen eingreifen, ja. Der darf sie einmal beschränken zum Schutz anderer, im Interesse der Schutzgüter anderer, der Freiheit anderer, aber auch übergeordneter Gründe, auch Interessen des Staates oder Interessen der Gemeinschaft. Er darf Freiheit beschränken, um die Autonomie des Willens sicherzustellen. Was ich aber total spannend fand an dem, was Frau Leuthäuser-Schnarrenberger gesagt hat, also dass sie mehr, wenn ich sie richtig verstanden habe, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mehr Bedenken bei der Möglichkeit der tatsächlichen Umsetzung, Regelung durch den Gesetzgeber haben, sodass wirklich sichergestellt ist, und da sind wir uns völlig einig, dass Frauen so eine Entscheidung für Leihmutterschaft nur selbstbestimmt und autonom aus völlig freiem Willen heraus treffen. Vielleicht ist das jetzt der Unterschied, dass ich nicht Politikerin bin, nie Politikerin war, sondern nur aus so einer rechtlichen Perspektive raufschaue. Mein Glaube an das Gestaltungsvermögen des Gesetzgebers ist dann vielleicht etwas positiver noch als Ihrer. Und ich würde ja auch sagen, orientiert euch doch, oder lieber Gesetzgeber, orientiert dich doch an Ländern, in denen das ganz gut klappt, auch mit dem Schutz der Frau bei Leihmutterschaft. Und ja, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, es sind hier hochkomplexe, schwierige Fragen zu klären. Also erstens, altruistische Leihmutterschaft nur gegen eine Aufwandsentschädigung der Frau oder kommerzielle. Die Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, die Kolleginnen und Kollegen in dieser Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, die hatten ja überhaupt nur den Auftrag, sich mit altruistischer Leihmutterschaft zu befassen. Ich habe mir den Bericht nochmal sehr genau angesehen. Zwischen den Zeilen schwingt da durchaus auch eine gewisse Skepsis durch, und eine gewisse, also Argumente auch für eine kommerzielle Leihmutterschaft. Und darüber sollten wir dann, wenn der Gesetzgeber es legalisiert, intensiv diskutieren. Denn wir sind uns, glaube ich, beide, und da bin ich dann auch pessimistisch, darüber im Klaren, dass bei einer altruistischen Leihmutterschaft die Gefahr der Umgehung groß wäre. Der nächste Punkt ist für mich eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und das, und da haben Sie eben auch die Implikationen für die Leihmütter angesprochen. Es gibt ja Studien, die sagen, wenn es problematische Auswirkungen auf die psychosoziale Situation von Leihmüttern gibt, dann, dass man immer wieder beobachtet, in Einzelfällen, temporär, dass Leihmütter unheimlich Schwierigkeiten haben, das Kind zu übergeben nach der Geburt, was ja jeder sofort nachvollziehen kann. Sodass der Gesetzgeber, und dazu hat die Kommission einen Vorschlag gemacht, den ich persönlich wirklich, wirklich schwierig finde, zu dem ich aber keine abgeschlossene Meinung habe, dass Leihmütter sich nach der Geburt des Kindes für eine Zeit lang entscheiden dürfen, das Kind zu behalten. Oha, ist das schwierig. Also es sind so viele komplexe Fragen. Aber nochmal, das Tolle und das Wichtige finde ich, dass wir sachlich über diese Fragen debattieren und nicht aus vorgeschobenen Gründen oder auch echten Bedenken, die aber rechtlich nicht tragen, jetzt einfach an jahrzehntelang Verboten festhalten.
Ich danke den beiden Diskutantinnen und danke Katrin für das erkenntnisreiche und sehr respektvolle Gespräch. Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, die gesamte Fassung zu lesen. Denn erst beim Lesen, glaube ich, wird die richtige Komplexität auch der Unterschiedlichkeit der Argumentationsstränge deutlich. Wahrheit gibt es ja bekanntlich nur zu zweien. Und das gilt erst recht bei einem so wichtigen Thema. Dankeschön für Ihre Unterstützung.
My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Ostwestfalen hat von vielem viel, viele Wälder, viel Wasser und viele Familienunternehmen. Und eins davon ist die Dr. Wolf-Gruppe, deren bekannteste Marke Alpecin sein dürfte, das vor allem Mittel gegen Haarausfall oder auch graue Haare bei Männern produziert und vertreibt. Unser Podcast-Host Frank Doppheide hat für die neue Folge seines My Way Podcasts mit Eduard Dörrenberg gesprochen. Das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Dr. Wolf-Gruppe. Thema war unter anderem, wie man so ein Haarprodukt denn weiterentwickelt. Hören wir doch mal rein.
Also Sie haben die Idee und man würde sagen, viele graue Haare, verstehe ich, das ist ein Potenzialmarkt. Wie fängt man an? Wie viel Geld braucht man? Gibt es Abbruchkanten? Gibt es, aber mein Bauchgefühl reagiert? Oder was ist es eigentlich, damit man das ins Ziel trägt?
Also das ist ein klassischer, nicht klassischer Innovationsprozess, glaube ich, sondern das ist eben ein Prozess, wo eine kleine Gruppe, bei uns sind das ein paar Leute, die auserwählt, teilweise mit viel Erfahrung, auch andere mit weniger Erfahrung, an einem Tisch sitzen, wo wir über diese Ideen diskutieren und vor allem natürlich über diese augenscheinlich unmöglichen Ideen. Und dann überlegt man sich, ob es vielleicht Wege gibt. Und das Gute ist, dass wir eben von Anfang an erstmal überhaupt keine Beschränkungen haben. Das heißt, wir sagen nicht, das darf nur das und das kosten oder es muss in 2 Jahren fertig sein oder es muss in unsere Abfüllstation passen oder es muss in unsere Produktion passen, sondern wir setzen eben keine Rahmenbedingungen. Anders als wir es ja momentan sonst haben mit der Bürokratie, die lähmt ja eigentlich Innovation, weil sie gleich Möglichkeiten ausschließt. Wir schließen in der Regel einfach erstmal nichts aus. Und damit haben wir natürlich die Fülle aller Möglichkeiten. Und dann sprechen wir regelmäßig drüber. Und dann versuchen wir das natürlich nicht immer nur an Zahlen festzumachen, sondern sind immer produktfokussiert und sagen, wenn das Produkt funktioniert, dann wird es auch einen Markt haben. Da müssen wir uns also nicht zu früh überlegen, was wird es kosten, sondern es geht erstmal darum, ist es überhaupt möglich, das zu machen? Und das kann eben länger dauern. Da gibt es auch Abbruchkanten. Die Abbruchkante Nummer 1 ist, wenn wir einfach sagen, wir kriegen es nicht hin. Ja, dann parken wir es vielleicht oder beenden es, packen es nochmal aus oder versuchen es nochmal von der anderen Seite. Das hat natürlich dann was mit Unternehmertum zu tun, wenn man sagt, die Idee ist so großartig, wir müssen es trotzdem weiter probieren. Das ist dann manchmal irrational und würde in Konzernen natürlich nicht funktionieren. Wenn so 10 Leute dann am Tisch sitzen und wir über diese Ideen diskutieren und wenn wir eine gute Idee haben, dann entsteht sowas wie eine plötzliche Unruhe. Also das ist so ein quasi kleiner Markttest und der ist extrem echt und extrem ehrlich. Ich erinnere mich damals an das Koffein-Shampoo, wie wir auf die Idee kamen, Koffein über ein Shampoo an die Haarwurzeln zu bringen. Da war eine spontane Unruhe in dem Raum, da war völlig klar, das ist jetzt eine Big Idea. Das hat jeder gesagt, ey, das ist irre. Und das ist dann ganz spontan mit 10 Leuten, ist ein guter Test, glaube ich.
Das Gespräch mit Eduard Dörrenberg in voller Länge hören Sie in der aktuellen Folge unseres MyWay-Podcastes. Und noch mehr Stimmen und Geschichten aus der Welt der Familienunternehmen, die hören Sie nicht nur, die erleben Sie. Und zwar am 23. und am 24. September in Berlin bei unserem Strategiefestival der Familienunternehmen. Mit dabei sind Carsten Wildberger, der Digitalminister, unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Joe Kaeser von Siemens Energy erklärt uns, warum er diesen Konzern, dieses Konglomerat aufgebrochen hat und was Mittelständler davon lernen können. Ja, und dann freuen wir uns auf den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Alle Links finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Naja, ab sofort gibt es jeden Morgen um 5 Uhr und zwar damit quasi in Echtzeit die neuesten Informationen von der Börse und den Kapitalmärkten. Insbesondere die vorlaufenden Kurse, bevor hier in Deutschland oder auch in London die Börsen öffnen. Unser neues Pioneer-Podcast-Format heißt deswegen auch Frontrunners. Ist für alle frei zu hören. Bei Spotify, Apple Podcast und natürlich auch in der Pioneer-App. Die Redaktion rund um meine Kollegin Josie Müller recherchiert die neuesten Zahlen, Fakten, CEO-Entscheidungen aus der Nacht heraus. Und dann kommt ein Stimmzwilling von mir, gewissermaßen ein eineiger Zwilling, und führt durch den Podcast. Also, wir hören mal in die aktuelle Folge von heute Morgen rein.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarktupdate von Gabor Steingart.
Der schnelle Blick auf die Märkte. Die Feuerpause zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise um rund 5% fallen lassen. Das ist beachtlich. Infolgedessen sind die amerikanischen Aktienfutures gestiegen. Dow Jones und S&P 500 auf ein Plus von 0,5%. Der Nasdaq auf fast 1%. Der DAX steuert auf eine Stabilisierung zu. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp über der Marke von 25.000 Punkten geschlossen. Für heute deutet sich eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz an. Ein solider Start, würde ich sagen. In Asien hingegen zeigen sich die Leitindizes zum Handelsauftakt extrem schwankungsanfällig. Die neuen US-Zölle und der jüngste Ausverkauf bei Technologieaktien sorgen aber eher für Verkaufsdruck. So sind Japans Nikkei und Südkoreas Kospi dann zunächst auch mit roten Zahlen in den Tag gestartet, während Hang Seng und Shanghai Composite noch recht unentschieden zwischen Plus und Minus herumtänzelten.
Frontrunners ist garantiert unter 10 Minuten, also knapp, kompakt, relevant. Einfach mal reinhören und eine, tja, am besten würde ich sagen, 5-Sterne-Bewertung auf den Portalen hinterlassen. Das freut insbesondere auch meinen Stimmzwilling.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Storch nun sein Comeback in Deutschland feiert. In den 80er Jahren galt der Storch vielerorts als verschwunden. Nur noch rund 3000 Brutpaare waren damals in der DDR und in der Bundesrepublik zusammen zu verzeichnen. Doch laut dem Naturschutzbund NABU gibt es im vereinten Deutschland heute so viele dieser Vögel wie noch nie. Bundesweit geht NABU von etwa 15.000 brütenden Storchenpaaren aus. Donnerwetter. Das Ganze ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Die Naturwissenschaftler, die nämlich dafür gekämpft haben und Maßnahmen ergriffen haben, wie unter anderem die Befeuchtung von Mooren, die auszutrocknen drohten, aber auch den Schutz von Feuchtwiesen und die Anlage von Nistplätzen. All das zusammen hat die Wende gebracht. Und dieser Wende ist es zu verdanken, dass diese Lebewesen wieder ein angenehmes Zuhause in Deutschland gefunden haben. Aber der Storch selbst kümmert sich auch um sein eigenes Überleben. Natürlich, er hat sehr effizient seinen Winterurlaub gestaltet. Statt ganz nach Afrika zu fliegen, genießt er jetzt einfach die spanische Sonne und hat dadurch eine kürzere Strecke, die mit deutlich weniger Risiko verbunden ist. Und er kommt immer häufiger einfach auch wieder in Deutschland an. Und in Deutschland gibt es dann noch einen Ort, der den Störchen besonders gut gefällt. Das ist im schönen Hessenland. Hessen gilt als Hotspot für Störche. Dort brüten die meisten Paare. John Denver hat's geahnt. Take me home, country roads.
Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.
Ich wünsche Ihnen einen gelassenen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich morgen früh auf meine Kollegin Carina Mössbauer. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steinke.
Country roads, take me home.